Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Abend.
Katastrophe in Chile. Mehrere hundert Tote, hunderttausende Obdachlose. Das ganze Ausmaß nach dem Erdbeben ist noch unklar. Klar ist nur, es war ein gewaltiges Naturereignis. Sturm über Europa, vor allem in Frankreich, wütet Orkan Xynthia und hinterlässt Tote und eine Schneise der Verwüstung. Das Wetter morgen, es wird wieder ziemlich sonnig, morgen Abend und in der Nacht setzt dann aus Westen wieder Regen ein. Temperatur um 10 Grad. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher, jetzt zuerst die Nachrichten mit Roger Brändlin.
Nach dem Hauptbeben vor 40 Stunden gibt es in Chile immer wieder starke Nachbeben. Die amerikanische Geologiebehörde berichtet von mehr als 70 Erschütterungen, alle mit einer Stärke von mindestens 4,9. Das Hauptbeben vom Samstag hatte eine Stärke von 8,8 und war demnach eines der stärksten je auf der Welt. Die offizielle Zahl der Todesopfer liegt inzwischen bei 400. Viele Menschen werden jedoch noch vermisst, sodass diese Zahl noch steigen dürfte. Das wirkliche Ausmaß der Katastrophe werde frühestens in ein paar Tagen feststehen, so die Behörden. Der Tsunami, den das Erdbeben in Chile ausgelöst hatte, hat die anderen Pazifikländer relativ schwach getroffen. Die Wellen waren weniger hoch als vermutet. Man könne nun aber sicher sein, dass das weltweite Warnsystem funktioniere, hieß es als Bilanz. Inzwischen wurde die Tsunami-Warnung weltweit wieder aufgehoben. In Japan wurden Wellen mit einer Höhe von 1,45 Meter gemessen, in Russland 80 Zentimeter. Im Vergleich zu den Tsunami-Wellen in Indonesien vor 5 Jahren sind das aber geringe Höhen. Diese waren nämlich bis zu 15 Meter hoch geworden. Wegen eines Sturmtiefs über Westeuropa sind an diesem Wochenende in mehreren Ländern Menschen gestorben. Winde fegten mit Orkangeschwindigkeiten über die Landschaften. Am schlimmsten wüteten die Unwetter in Frankreich, wo mindestens 18 Menschen starben. Todesopfer vermelden aber auch Spanien, Portugal und Deutschland. Heftige Winde wurden auch in der Schweiz gemessen. In den Alpentälern gab es Windspitzen von rund 150 Kilometern pro Stunde. In den Kantonen Waadt und St. Gallen kam es zu Sachschäden. Meldungen über Verletzte liegen aus der Schweiz keine vor. Das Sturmtief zieht nun weiter Richtung Belgien und Dänemark. Am Genfer Kernforschungsinstitut CERN ist der riesige Teilchenbeschleuniger heute wieder in Betrieb genommen worden. Der größte Teilchenbeschleuniger der Welt war wegen Wartungsarbeiten seit dem letzten November nicht mehr eingeschaltet worden. Nun rasen wieder Protonenstrahlen durch den 27 Kilometer langen Ringtunnel. Die CERN-Wissenschaftler erhoffen sich dadurch Einblicke in die Entstehung des Universums. Im italienischen L'Aquila haben heute hunderte Einwohner demonstriert. Knapp ein Jahr nach dem schweren Erdbeben fordern sie von den Behörden, dass die Trümmer rasch weggeräumt werden. Sie drangen durch die Polizeiabsperrungen in die Altstadt L'Aquilas und protestierten dort dagegen, dass immer noch tonnenweise Steil und Geröll die Straßen blockiert. Mit seiner Unterschrift hat US-Präsident Obama das amerikanische Antiterrorgesetz verlängert. Der sogenannte Patriot Act war unter Ex-Präsident Bush nach den Anschlägen vom 11. September 2001 beschlossen worden. Es erlaubt den Antiterrorermittlern zum Beispiel das Abhören von Telefongesprächen, die Kontrolle des E-Mail-Verkehrs von Terrorverdächtigen oder die Einsicht in ihre Bankgeschäfte. Diese Woche hatte das Parlament der USA der Verlängerung des Antiterrorgesetzes bereits zugestimmt. Der ehemalige Serbenführer Radovan Karadzic will morgen Montag erstmals vor dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag aussagen. Nach monatelangen Verzögerungen will Karadzic seine Verteidigungsstrategie darlegen, wie sein Rechtsberater in Den Haag ankündigte. Bisher hatte Karadzic die Verhandlungen stets boykottiert. Karadzic wird unter anderem die Verantwortung für das Massaker von Srebrenica angelastet.
Info 3 Abend. Die Themen.
Als würde ein zorniger Riese dem Land Fußtritte versetzen. Nach einem der weltweit schwersten Erdbeben seit Jahrzehnten zeigt sich langsam das Ausmaß der Katastrophe. Wir berichten aus Chile. Dann, ein Orkan fegt über weite Teile Westeuropas hinweg. Wir berichten aus Paris. Und die Olympischen Spiele sind fast zu Ende. Es bleibt ein guter Eindruck und ein großes Defizit. Wir berichten aus Vancouver. Gleich.
Zunächst das Wetter. In der Nacht flaut der Südwestwind ab. Morgen wird es dann ziemlich sonnig. Am Abend zieht aus Westen aber wieder Regen auf. Dies bei 10 Grad im Norden und 13 Grad im Süden. Die RS3-Verkehrsinformationen von 17.05 Uhr. In Graubünden auf der A13 in Richtung Sargans stockt der Verkehr zwischen Langquart und der Raststätte Heidiland. Und ein Hinweis zu den Verladestationen: am Autoverlad Furka beträgt die Wartezeit in Oberwald etwa eine halbe Stunde.
Info 3 Abend.
Das Erdbeben in Chile war gewaltig. Es scheint eine Zerstörung von unvorstellbarem Ausmaß hinterlassen zu haben. Und erst nach und nach wird klar, dass weite Küstenstriche Chiles von einer verheerenden Flutwelle verwüstet worden sind. Fieberhaft wird nun nach Verschütteten gesucht. Aus Santiago. Dort ist unser Korrespondent Ulrich Achermann. Ich bin jetzt mit ihm verbunden. Ulrich Achermann, Sie haben das gewaltige Erdbeben miterlebt. Am kritischsten scheint die Situation in der Millionenstadt Concepción zu sein. Was hört man von dort?
Ja, das ist in der Tat so. Die Lage droht dort den Behörden über den Kopf zu wachsen. Heute ist es zu schweren Plünderungen gekommen, weil die Versorgung mit Nahrungsmitteln, mit dem Allernotwendigsten, eben nicht funktioniert. Und wahrscheinlich wird die Regierung nun dazu schreiten müssen, das Militär aufzubieten, damit ein Minimum an Ordnung und Ruhe aufrechterhalten werden kann. Gleichzeitig gehen die Bergungsarbeiten weiter unter einem Hochhaus liegen etwa 100 verschüttete Menschen. Sie schreien noch immer um Hilfe. Aber langsam geht auch der Treibstoff zur Neige und schweres Räumgerät für die Rettungsägypten ist immer noch nicht in Concepción angekommen. Das heißt, die Lage ist wirklich dramatisch.
Also Concepción sehr schwer betroffen. Unmittelbar nach dem Beben gab es in weiten Küstenstreifen Chiles einen Tsunami. Was hört man von dort?
Jetzt wird langsam klar, dass in der Bebennacht, also kurz nach den Erdstößen, eine Flutwelle weite Küstenstriche heimgesucht hat. Und zwar in der Umgebung von Concepción, also im Epizentrum, im Bereich des Epizentrums des Bebens. Da ist eine Flutwelle landeinwärts geschwappt auf das Festland und hat Fischkutter, kleine Frachter und selbst Schiffscontainer auf das Festland geschoben, landeinwärts bis zu 400 Metern. Und auf dem Rückweg, als sich das Wasser wieder Richtung Meer zurückbewegte, hat es große Mengen von Häusern mitgerissen. Es hat eine wahnsinnige Zerstörung hinterlassen. In einer einzigen Gemeinde sind 300 Häuser weggespült worden, aber auch Menschen wurden fortgerissen, Brücken und Autos.
Also auch da eine unvorstellbare Katastrophe. Wie sieht es denn mit den Hilfslieferungen aus? Passiert da etwas in Chile? Läuft die gut?
Die Rettungsaktionen laufen eigentlich gut, vor allem weil die chilenischen Einsatzkräfte eigentlich wissen, wie man mit solchen Situationen umgeht. Bis jetzt hat die Regierung auch erklärt, sie gehe nicht auf Hilfsangebote aus dem Ausland ein. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob sich das weiter aufrechterhalten lässt, weil die Dimension der Zerstörung und der Not einfach so groß ist, dass nun wohl auch die Kräfte der Chilenen da überstiegen werden.
Das heißt, es braucht ausländische Hilfe?
Ich denke mir schon, die Chilenen haben immer gesagt, in einer zweiten Phase, wenn es um den Wiederaufbau gehe, da sei man dann angewiesen auf internationale Solidarität. Aber es scheint mir, sich erst jetzt zu zeigen, wie dramatisch die Situation wirklich ist, wie viele Verschüttete noch unter Trümmern liegen. Und ich glaube, da wird die chilenische Regierung über die Bücher gehen müssen und ausländische Hilfsangebote annehmen müssen.
Besten Dank für diese Informationen. Das war Ulrich Achermann direkt aus Santiago.
Info 3 Abend.
Am Wochenende ist das mächtige Sturmtief Xynthia über Westeuropa gefegt und hat zum Teil schwere Schäden angerichtet. Mindestens 21 Menschen wurden getötet. Der Sturm baute sich zuerst über dem Atlantik auf. Felix Blumer von SF Meteo erklärt, welche Bahn Xynthia dann genommen hat.
Der Druck sank im Verlauf des Freitags immer mehr ab und es bildete sich dann am Samstag in der Früh in der Nähe der Iberischen Halbinsel dieses Tief. Das führte vor allem gestern Samstag in der Nähe von Galizien zu größeren Schäden. Dann zog das Tief weiter und war heute Morgen bei La Rochelle an der französischen Atlantikküste. Dort gab es nicht nur heftigen Sturm, sondern auch ergiebigste Niederschläge. Im Verlauf des Tages zog dann das Tief weiter nach Nordosten. Osten heute Nachmittag so um 15 Uhr war das Tiefdrucksystem ungefähr bei der Rheinmündung in der Nähe von Rotterdam und wir erwarten, dass es jetzt bis Mitternacht Richtung Dänemark weiterzieht.
Auch hierzulande gab es zeitweise heftige Böen. Der Sturm scheint uns aber nur am Rande erwischt zu haben.
In der vergangenen Nacht, da hatten wir vor allem Föhnsturm. Die Windspitzen lagen bei knapp 150 km pro Stunde. Dies im Vorfeld eigentlich von Xynthia. Und dann das eigentliche Störungssystem, das erreichte uns heute um die Mittagszeit. Und das brachte vor allem Orkanböen den Voralpen entlang und beispielsweise auch auf den Berner Hausberg Bantiger. Dort wurden um die Mittagszeit 122 km pro Stunde gemessen.
Sagt Felix Blume von der Wetterredaktion. Wir haben es gehört, vor allem Frankreich hat gefährliche Orkanböen abbekommen, Menschen wurden getötet und der Sturm hat eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Die Behörden sprechen vom schlimmsten Unwetter in Frankreich seit mehr als 10 Jahren. Aus Paris berichtet Rudi Meder.
Der Sturm war angekündigt, aber mit einer solchen Wucht hatte niemand gerechnet. Rund 20 Menschen fanden in Frankreich den Tod, die meisten ertranken in den stürmischen Fluten an der Atlantikküste. Ein Bewohner von Aiguillon-sur-Mer an der Küste zwischen Nantes und La Rochelle.
Tout éclaté, les murs de clôture, les portails, enfin, c'est un cata, quoi.
Alles ist eingestürzt, die Mauern um das Haus, die Türen, es ist eine Katastrophe.
J'ai vu le flot arriver, mais en 10 minutes il y avait un mètre d'eau, hein. On a eu juste le temps de sortir, les pompiers sont venus chercher.
Ich sah das Wasser kommen, innerhalb 10 Minuten hat es eine Höhe von 1 Meter erreicht.
Et tout à coup, elle est arrivée dans l'allée et tout s'est engouffré. On a eu le temps de s'échapper par la voie ferrée, à pied.
Alles ist zusammengestürzt. Ich habe gerade noch Zeit gehabt zu fliehen über das Eisenbahntrassé zu Fuß.
Depuis ce matin, ben, les gens sont dans la détresse complète. Il y a un monsieur qui a disparu dans l'eau et donc j'ai fait 3 km en vélo pour venir le signaler.
Die Leute sind verzweifelt. Ein Mann ist in den Fluten verschwunden. Ich habe mit dem Velo 3 Kilometer im Sturm zurückgelegt, um es zu melden. Die Augenzeugenberichte im französischen Fernsehen sind beeindruckend. Viele Menschen konnten sich nur noch auf die Dächer ihrer Häuser retten und mussten dort stundenlang auf einen Helikopter warten. Der Sturm erreichte Böen von bis zu 200 Kilometern pro Stunde, Verkehrsverbindungen wurden unterbrochen, die Landschaft entstellt, wie der Staatssekretär im Verkehrsministerium Dominique Bussereau nach einem Flug im Helikopter über die Region von La Rochelle berichtet.
Je viens de survoler avec le préfet en hélicoptère le sud de La Rochelle, la voie ferrée Nantes La Rochelle Bordeaux est submergée.
Die Eisenbahnlinie Nantes-La Rochelle-Bordeaux steht unter Wasser. Ich lebe seit 30 Jahren in dieser Region, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt. Die Landschaft ist verändert, das Meer ist ins Landesinnere vorgedrungen.
Mais on n'a jamais vécu un événement d'une telle nature et les paysages sont des paysages de transformés par l'entrée de la mer dans les terres.
Die Zahlen über Opfer sind vorläufig. Allein in Aiguillon-sur-Mer haben mindestens 7 Menschen den Tod gefunden. Insgesamt dürften gegen 20 Personen im Sturm ihr Leben verloren haben. Rund 1 Million Menschen sind in Frankreich noch immer ohne Strom.
Info 3 Abend.
Die olympische Flamme flackert noch, aber nicht mehr lange. In der kommenden Nacht, wenn alle Wettkämpfe vorbei sind, wird sie erlöschen. IOC-Präsident Rocke wird bei der Schlussfeier lobende Worte sprechen und wir werden uns noch lange dankbar an unsere Golden Boys von Vancouver erinnern. Und was bleibt sonst von den Olympischen Spielen 2010? Bleiben werden die Momente der Trauer, die Begeisterung der Kanadier und das gigantische Defizit. Mein Sportredaktor Uli Reist in Whistler.
Schlimmer haben Olympische Spiele nie begonnen. Wenige Stunden vor der Eröffnungsfeier verunglückte der georgische Rodler Noda Kumaritashvili bei einer Trainingsfahrt tödlich. IOC-Präsident Jacques Rogge rang, sichtlich bestürzt, nach Worten.
This is a very sad day. I have no words to say what we feel.
An der Eröffnungsfeier wurde des Toten gedacht, die Feier ihm gewidmet. Die Hochgeschwindigkeitsbahn wurde zwar leicht modifiziert, sie blieb aber 2 Wochen lang Thema. Immer wieder gab es Stürze und Diskussionen. Der Schweizer Bobpilot Daniel Schmid handelte und verzichtete auf einen Start. Er könne die eigene Gesundheit und die seiner 3 Mitfahrer nicht riskieren.
Ich meine, ich fahre fürs Leben gerne Bob, es ist eine super Sportart, aber langsam aber sicher muss man sich fragen. Ich habe das Gefühl, es geht nur noch Action, Spektakel. Ich weiss nicht, wo es noch hinführt in Zukunft. Oder? Also, es ist Limit.
Das Spektakel, das 7 Jahre lang vorbereitet worden war, musste weitergehen. Und die Begeisterung der Kanadier über die eigenen Medaillen kannte kaum Grenzen. Man muss aber anmerken, dass trotz allem Chauvinismus das kanadische Publikum auch herausragende Leistungen anderer Nationen würdigte. Außer sie wurden von Sportlern der USA erbracht. Für Kanadier wird ein Sieg nur dann noch schöner, wenn er gegen die USA zustande kommt. Und sollten die Kanadier in der kommenden Nacht den Eishockey-Final gegen die USA gewinnen, wäre der Jubel grenzenlos. Kein Thema war die letzten 14 Tage Doping. Nicht, dass es hier nicht vorkommen könnte, auch Wintersportarten sind nicht dopingfrei. Stichworte sind Langlauf oder Bob. Die Kontrollen waren bis jetzt alle negativ. Aber die Diskussionen in der Öffentlichkeit blieben aus. Das hängt damit zusammen, dass der Generalverdacht bei Winterspielen kaum aufkommt, da nicht täglich Weltrekorde fallen. Bei Winterspielen gibt es nur im Eisschnelllauf Weltrekorde. Auf Skipisten, Loipen und Sprungschanzen ist das nicht möglich, weil sie nicht einheitlich sind, also nicht verglichen werden können. In Erinnerung bleiben werden von Olympia 2010 auch die leeren Versprechen des örtlichen Organisationskomitees. Es werde grüne Spiele geben, hieß es im Vorfeld. Der allergrößte Teil der Transporte werde mit dem öffentlichen Verkehr abgewickelt. Das ist bei einem Anlass mit mehreren Austragungsorten, mit über 5000 Athletinnen und Athleten und rund 10.000 Journalisten aber gar nicht möglich. So wurde etwa die Straße von Vancouver ins 120 Kilometer entfernte Whistler zur größtenteils vierspurigen Autobahn ausgebaut. Auch das trug dazu bei, dass die Gesamtausgaben nicht wie versprochen bei 700 Millionen Franken liegen, sondern mittlerweile bei rund 6 Milliarden.
Das war eine erste Bilanz der Olympischen Winterspiele 2010 von Ueli Reist. Noch sind die Spiele aber nicht ganz vorbei. Was heute Abend olympisch noch alles ansteht, ist Thema im Sportmagazin auf DRS3 zwischen 18 und 19 Uhr. Und das war Info 3. Die nächste News-Update von uns gibt's morgen Punkt 12. Online ist die Sendung unter drs.ch zu finden. Redaktion und am Mikrofon Daniel Hubacher.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.